Ja, schön, dass ihr euch aufgemacht habt, um mit mir in die Tiefen der Quantenmechanik einzutauchen. Oder habe ich jetzt doch die falsche Predigt mitgenommen? Ja, manche, die haben den Eindruck, dass das Thema, was wir uns für heute rausgesucht haben, oder was ich für heute rausgesucht habe, ihr habt ja da kein Mitspracherecht gehabt, dass das ungefähr genauso verständlich ist wie Quantenmechanik. Und man muss sagen, es gibt da auch durchaus Berührungspunkte, aber ich möchte euch nicht zu früh verschrecken. Lasst uns anfangen, wie wir es die letzten Wochen auch getan haben, indem wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Und ich lade euch wiederum ein, mit mir aufzustehen. Und hoffentlich wird es für diejenigen, die es nicht auswendig können, gleich auch wieder an der Wand erscheinen. Dankeschön. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft euch widersetzen, wenn ihr mögt. Ja, heute vierter Teil und Abschluss unserer vierteiligen Serie über das Glaubensbekenntnis. Wir haben uns im ersten Teil mit Gott, dem Vater, beschäftigt. Im zweiten Teil haben wir uns mit dem Sohn beschäftigt, mit Jesus Christus. Letzte Woche ging es dann um den Heiligen Geist, um die Kirche, um die Vergebung, um das ewige Leben. Und nachdem wir jetzt schon immer von verschiedenen Personen geredet haben und doch immer von dem einen Gott, habe ich gedacht, wäre es sinnvoll, zum Abschluss einfach nochmal dieses Konzept der Dreieinigkeit anzuschauen. Lass mich vorab eins sagen. Also die Dreieinigkeit ist an sich schon ein schwieriges Thema. Aber dann kommt noch ein sprachliches Problem dazu. Und dieses Problem ist für mich nach sehr vielen Jahren, in denen ich versuche, die Dreieinigkeit irgendwie Leuten näher zu bringen, liegt in dem Wort Person. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von drei Personen. Also sind noch mehr Personen drauf, aber wenn wir an Personen denken, dann denken wir an sowas. Ich kenne die nicht. Aber das sind drei Personen, oder? Und die sind vollkommen getrennt voneinander, die haben miteinander nichts zu tun, außer dass sie vielleicht hier gemeinsam unterwegs sind, vielleicht kennen die sich, vielleicht mögen die sich, aber es sind drei vollkommen getrennte Personen. Und wenn wir an die Dreieinigkeit denken und wenn wir sagen, die Dreieinigkeit, das sind drei Personen, dann denken wir oft an drei verschiedene Personen. Und um euch das ein bisschen klar zu machen, möchte ich euch ein kurzes Beispiel geben. Vor vielen Jahren war ich in einer Gemeinde und da hat jemand gebetet. Und dann hat er gebetet und Vater und so und Jesus so und Heiliger Geist, du so. Ihr drei, ihr macht das schon richtig. Und haben gedacht, ja genau, das ist das Problem. Ihr drei. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Und wenn wir von drei Personen reden, dann denken wir oft an drei. Ich will immer sagen drei Leute, Aber ja, und das ist eben das, was uns Probleme macht. So, die Philosophen, die haben das ganz einfach. Die Philosophen, die reden von Hypostasen. Das hilft uns jetzt weiter, oder? Die meisten von euch können kein Griechisch, deswegen ist ihnen Hypostase fremd. Wir könnten auch von Subsistenzen reden. Das ist der lateinische Ausdruck dafür. Aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Das ist vielleicht philosophisch jetzt korrekter und präziser und vermeidet, dass wir uns falsche Vorstellungen machen. Das Problem ist, dass wir uns dann gar keine Vorstellungen mehr machen können, weil wir einfach gar keine Ahnung mehr haben, um was es geht. Und insofern werde ich heute schon hier und wieder das Wort Person benutzen, aber ich bitte euch einfach daran zu denken, wie viele Götter haben wir? Sehr gut. Der zweite Punkt, den ich voranstellen möchte, ist, egal wo uns das hinführt, und das ist ein Prinzip bei uns auch in der Gemeinde, ihr wisst, wir haben verschiedene Werte und ein Wert, der hat mit dem Wort Gottes zu tun. Wir lieben und ehren das Wort Gottes. Klammer auf und folgen eben, egal wo es uns hinführt. Klammer zu. Das heißt, wir werden uns heute das Wort Gottes anschauen und wir werden Schlüsse daraus ziehen. Und ob du das am Schluss verstehst oder nicht, ich bin überzeugt davon, das ist die Wahrheit. Und ganz am Schluss versuche ich, den Sack irgendwie sinnvoll zuzubinden. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Also lass mich nochmal mit diesem einen Punkt anfangen. Wie viele Götter haben wir nochmal? Sehr gut, danke. Halte das fest. Das nennt sich in der Theologie Monotheismus. Früher gab es tatsächlich Plattenspieler, die hatten so einen Kleber drauf. Da stand Stereo. Wisst ihr warum? Weil davor gab es Plattenspieler, die waren nur Mono. Da gab es einen Kanal. Und wenn du jetzt keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann vergiss es einfach wieder. Ich wollte nur das Mono uns, wenn du zu jung bist, um das noch zu kennen. Heute kennt man Dolby, Surround und keine Ahnung. Das war zu der Zeit, als es noch Kassetten gab und sowas. Also es gibt nur einen Gott. Dieser Gott hat einen Namen. Nicht ganz richtig. Der Gott hat viele Namen, aber sein Eigenname, unter dem er sich selber vorstellt, ist Yahweh. Und ich habe euch was mitgebracht, um ein bisschen Volksbildung zu betreiben. Ich habe ein bisschen Hebräisch mitgebracht. Dieser Vers, den wir kennen, 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ich möchte euch den mal ganz kurz im Hebräischen zeigen. Nicht, weil wir das jetzt lesen können vielleicht, aber ich möchte euch ein bisschen zeigen, dass die Übersetzung dieses Verses ein bisschen schwierig ist. Dieser Vers ist das sogenannte Glaubensbekenntnis der Juden, das sogenannte Schema Israel. Und ich habe euch darunter den Text von rechts nach links zu lesen, mal wie man das ausspricht. Schema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. So, wenn du das Hebräische oben lesen kannst, dann kannst du das jetzt mitlesen. Und drunter ist die deutsche Übersetzung. Und das ist jetzt die wörtliche Übersetzung. Höre Israel, Yahweh, unsere Götter, Yahweh, ein einziger. Und ich fürchte, dass ich jetzt manche verloren habe. Hallo? Erstens, kein Deutsch. Was ist das? Nein, das ist eine wörtliche Übersetzung des Hebräischen. Und dann steht da in der Mitte, unsere Götter. Ich habe doch gerade zweimal gefragt, wie viele Götter wir haben. Wie viele waren das nochmal? Einer. Und jetzt steht im Glaubensbekenntnis der Juden, der Herr, Yahweh, unsere Götter. Hallo? Und dann steht hinterher, unsere Götter, ein einziger. So, und deswegen muss man den Vers auch so übersetzen, wie er da oben steht. Höre Israel, der Herr oder Yahweh, unser Gott, ist unser Gott, der Herr allein, ein einziger Gott. Und warum zeige ich euch das? weil es heute um die Dreieinigkeit geht. Und die hebräische Sprache hat da eine ganz seltsame Eigenart, dass nämlich eine Bezeichnung für Gott ist Elohim. Und wer sich ein bisschen im Hebräischen auskennt, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass diese Endung im immer eine Mehrzahl anzeigt. Also zum Beispiel kennen manche von uns das Lied Shalom Chaverim, also Friede mit euch, Brüder. Der Chaver ist der Bruder und die Chaverim sind die Brüder. Und so ist Eloah ein Gott und Elohim sind mehrere Götter eigentlich. Und jetzt ist die Bezeichnung für Gott in der hebräischen Sprache typischerweise Elohim, Götter. Eigentlich grammatikalisch vollkommen seltsam. Jetzt können wir als Christen natürlich herkommen und sagen, ja, wir sehen da schon eine Andeutung der Dreieinigkeit. Der Elohim, der Gott, Klammer auf Götter, ist bloß einer. Und wir merken schon, dass wir jetzt schon, ich jedenfalls, so an die Grenzen meiner intellektuellen Kapazitäten kommen. Lasst uns noch ein bisschen früher gehen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, 26, da wird davon geredet, wie der Mensch geschaffen wurde. Und das sagt Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Wer redet da? Die Götter? Der eine Gott. Aber er redet von uns. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, das hat Friedrich der Große auch gemacht. Wir, Kaiser Friedrich von Gottes Gnaden oder Wilhelm oder wer auch immer. Man nennt es Pluralis Majestatis. Kann auch sein, dass es damit gemeint ist, aber trotzdem, ich finde es total interessant, dass hier schon bei der Schöpfung von uns die Rede ist. So, das einfach mal so ein bisschen vorweg, damit wir sehen, manche Leute sagen, ja, Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Ich komme da zum Schluss nochmal drauf. Nein, Dreieinigkeit als Wort steht nicht in der Bibel, aber wir merken hier schon, da ist irgendwas unterwegs, durch die Bibel immer wieder taucht es auf, wo wir sagen müssen, das ist irgendwie seltsam, das verstehen wir irgendwie nicht so ganz, das passt von der Grammatik nicht, da ist irgendeine Andeutung, dass da irgendwas nicht so ganz einfach ist. So, ich möchte jetzt die drei Hypostasen, Subsistenzen, Personen nacheinander mit uns durchgehen und nochmal ganz kurz schauen, ob wir in der Bibel Hinweise finden, dass diese Person, sage ich jetzt mal, Gott ist. Und beim Vater ist es, finde ich, relativ einfach. Malachi 2, Vers 10 ist zum Beispiel so ein Punkt, so ein Vers, wo schon im Alten Testament was über Gott als Vater steht. Haben wir nicht alle denselben Vater, hat uns nicht ein Gott geschaffen. So. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der am wenigsten Probleme macht. Die meisten Leute, wenn du mit denen sprichst, dann ist Vater und Gott für die austauschbar. Die zitieren manche Bibelstellen, wo es in der Bibel, wo eigentlich Gott steht, da wird Vater eingesetzt oder umgekehrt. Also das ist so, wenn wir an Gott denken, dann ist am ehesten so dieses Konzept vom Vater im Himmel, vom lieben Gott. So, das, ich denke, da brauchen wir jetzt gar nicht ganz groß rumdiskutieren. So, und deswegen betet die ganze Christenheit, so wie Jesus uns das beigebracht hat, Vater unser im Himmel. So, an wen richtet sich das? An Gott natürlich. Also ich denke, da gibt es gar keine Probleme, da brauchen wir jetzt nicht viel Zeit verlieren. Dann der Sohn. Ist der Sohn Gott? Das haben wir vor 2 Wochen uns angeschaut und haben festgestellt, ja, da gibt es ganz, ganz viele Anzeichen. Ich möchte einen Teil nochmal wiederholen und ein bisschen noch was Neues dazu packen. Wir haben den Anfang vom Johannesevangelium angeschaut. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und diesen Anfang vom Johannesevangelium, da könnte man also mindestens eine ganze Predigt draus machen, wahrscheinlich sogar eine ganze Predigtwoche. Da gibt es ganz, ganz viele Hinweise. Ich möchte bloß auf eins nochmal hinweisen, das ist, dass das Johannesevangelium genauso anfängt wie das erste Buch in unserer Bibel und auch in der hebräischen Bibel, im Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ist kein Zufall, dass Johannes das so sagt. Wenn du diesen Abschnitt liest, dann stellst du fest, da geht es auch um Schöpfung und so. So, aber dieses Wort, von dem hier die Rede ist, und das ist auch nun wieder nichts Seltsames oder nichts vollkommen Unverständliches, wie hat Gott die Welt gemacht? Gott sprach und es wurde. Also das ist nun nichts Außergewöhnliches. Am Anfang war das Wort, aber dann im 14. Vers von diesem ersten Kapitel, da bekommt dieses Kapitel plötzlich eine ganz seltsame Wendung und Johannes schreibt Folgendes. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und ich habe in der Vorbereitung über diesen Vers verschiedene Auslegungen gelesen, wo ich manchmal eigentlich bloß drüber staunen, manchmal auch nur lachen drüber konnte. Es geht nicht mehr viel deutlicher, wie es hier steht. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Auf wen bezieht sich das? Es ist vollkommen offensichtlich, wenn man sein Hirn nicht vollkommen verbiegen möchte und um diese Wahrheit einen großen Bogen machen möchte, dass es hier um Jesus geht. Das ist die Einleitung zum Evangelium, wo Johannes über Jesus erzählt. Und er sagt, und das Wort wurde Fleisch. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Hier ist Jesus selbst gemeint. Und überall, wo das Wort steht, können wir jetzt Jesus einsetzen. Im Anfang war das Wort Jesus. Und das Wort Jesus war Gott. Es geht eigentlich nicht mehr viel klarer. Doch es geht noch klarer. Johannes 8, Vers 58, den Vers haben wir uns auch schon ein paar Mal angeschaut, wo Jesus eine Antwort gibt, den Menschen, mit denen er spricht, und er sagt, wahrlich, also er spricht hier mit den Nachfahren von Abraham, mit den Juden, und er geht auf diesen Abraham ein und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und für alle, die jetzt in Deutsch gut aufgepasst haben, die merken jetzt schon wieder, Johannes war wohl nicht so gut in Grammatik, der hat einen Fehler gemacht. So, ehe Abraham wurde, und du hast jetzt vielleicht, wenn die Sachen an der Wand stehen, dann bringen die Leute ihre Bibel nicht mehr mit oder schlagen nicht mehr nach, aber wenn du eine Bibel auf deinen Knien oder in deiner Tasche hast und du manche moderne Übersetzung nimmst, dann gehen die modernen Übersetzungen tatsächlich schockierenderweise, finde ich, her und glätten die Grammatik und übersetzen, ehe Abraham wurde, war ich. Und ich finde es sehr schade, das ist sprachlich natürlich runder und stromlinienförmiger, aber es ist nicht das, was da steht. Und damit geht eine ganz, ganz wichtige Aussage von Jesus verloren, indem er uns nämlich durch diese falsche Grammatik was zeigt. Er sagt nämlich im Griechischen ego eimi, ich bin. Da sind die Worte dann noch, im Deutschen muss man ja immer das Verb noch hinten dran setzen, was manche Übersetzer ja zur Verzweiflung treibt. Und deswegen heißt es, bin ich. Das ist jetzt umgekehrt, genau. Aber im Griechischen steht, ich bin. Und für all diejenigen, die vor ein paar Wochen gut aufgepasst haben, die merken jetzt schon, dass dieses Ich bin für einen Hebräer, für einen Juden, was ganz, ganz Heikles ist. Das ist nämlich die Übersetzung des Gottesnamens Yahweh. Und was Jesus hier andeutet, vor allem durch diese seltsame Grammatik, wo jeder dann große Ohren bekommt, ist, dass er eigentlich sich hier mit Yahweh, mit dem heiligsten Namen Gottes identifiziert, der schon zu heilig war, dass man ihn überhaupt aussprechen wollte. Und jetzt sagt Jesus, ehe Abraham war, ich bin. Und dass das bei den Leuten ankam und dass die genau verstanden haben, was Jesus damit meint, sehen wir daran, was hinter dieser Aussage steht, nämlich, dass die Leute Steine aufgehoben haben und ihn steinigen wollten. Weil die ganz genau verstanden haben, was Jesus da gesagt hat. Wir haben auch schon Stellen angeschaut, wo zum Beispiel Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jeder Mensch, jeder Jude, der dieses Glaubensbekenntnis Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer, der dieses Glaubensbekenntnis ernst nimmt, der hätte sofort gesagt, was soll das? Du kannst mich nicht als Gott bezeichnen. Ich bin nicht Gott. Die Jünger, als Jesus den Sturm stillt, die fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Und Jesus lässt es einfach passieren. Ich weiß nicht, wie Leute auf die Idee kommen können, nicht zu sehen, dass Jesus sich als Gott gesehen hat. Das war für ihn vollkommen normal. Die ganze Botschaft, das Johannesevangelium, ist voll mit Aussagen, die immer beginnen mit Ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Das sind alles keine Zufälle. Jesus hat diesen Anspruch von vorne bis hinten immer wieder proklamiert. Ich und der Vater sind eins und so weiter und so fort. So, auch das haben wir letztes Mal eigentlich besprochen. Ich wollte es hier bloß nochmal, weil das ein Punkt ist, der eigentlich am meisten angefochten ist, wo manche Gruppen, da werde ich am Schluss nochmal ein bisschen drauf eingehen, am meisten Angriffsfläche sehen. Kommen wir zur dritten Hypostase, Subsistenz, Person, der Heilige Geist. Und das haben wir uns das letzte Mal angeschaut, deswegen, ich lasse den ersten Punkt mal weg. Wenn du das verpasst hast oder dir das noch nicht ganz klar ist oder so, dann kannst du gerne nochmal nachhören. Also der Heilige Geist wird uns vorgestellt im Neuen Testament als jemand, der denkt, 1. Korinther 2, Vers 10 und 11, jemand, der fühlt, Epheser 4, Vers 20, und jemand, der will, 1. Korinther 12, Vers 11. So, er ist eine Person, er ist nicht bloß eine Kraft. Ich habe schon gedacht, dass Siggi heute, du singst ja gerne Albert Freilieder, dass du heute vielleicht Atem Gottes singst oder irgendwie sowas. Das ist auch was, was durch die Jahrhunderte über den Heiligen Geist so als Synonym dann gesagt wurde. Sind wir das letzte Mal darauf eingegangen, hat natürlich sprachlich den Hintergrund, dass das Wort für Geist sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen auch Atem oder Wind heißen kann. So, aber der Heilige Geist ist eben nicht bloß ein Atem, ist nicht bloß ein Einfluss, ist nicht bloß so ein Geist, sondern er ist eine Person. Ja, eine Geistperson. Manchmal haben wir dann seltsame Vorstellungen, weil das einfach so außerhalb unserer Vorstellungskraft ist. Aber mir geht es heute eher um den zweiten Teil, den wir das letzte Mal ein bisschen unterschlagen haben, weil er eben heute in der Predigt drin ist. Die Frage, ist der Heilige Geist tatsächlich Gott? Und ich möchte wieder ganz zurückgehen an den Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Und lest nochmal mit mir. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Wie wir uns das jetzt vorstellen müssen, das überlasse ich deiner Fantasie. Ich versuche mir das gar nicht vorzustellen. Aber was ich sehe ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wen vermuten wir typischerweise dahinter? Meistens intuitiv einfach der Vater ist hier am Schaffen. Wie macht der Vater das? Haben wir auch schon gesehen, durch das Wort. Gott sprach und es wurde. So, wir haben den Vater und den Sohn am Arbeiten hier in der Schöpfung. Und dann heißt es, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und wir sehen schon in den ersten zwei Versen der Bibel haben wir eigentlich alle drei Personen Gottes am Arbeiten. Wie viele Götter haben wir? Einen, danke. Dann schauen wir an, was wird über den Heiligen Geist gesagt? Welche Attribute werden ihm zugeschrieben? Also, die eine Bibelstelle, die haben wir schon ansatzweise gehabt, 1. Korinther 2, Vers 10. Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wenn jemand die geheimsten Absichten Gottes kennt, würdest du den als allwissend bezeichnen? Also, ich denke, das kann man, ohne sich weit aus dem Fenster zu lehnen, durchaus machen. Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Du kannst hingehen, wo du willst. Der Heilige Geist ist immer da. Er ist allgegenwärtig. Eindeutig eine göttliche Eigenschaft. Der Heilige Geist wird sogar als Gott selbst bezeichnet. Lasst uns ins Neue Testament gehen. Apostelgeschichte 5, eine sehr verstörende Geschichte. Die Gemeinde hat finanzielle Bedürfnisse und die Leute haben ein offenes Herz und sie sagen, komm, wir verkaufen unseren Besitz und stellen den der Gemeinde zur Verfügung. Musst du nicht unbedingt machen, war damals so. So, und da waren zwei Leute, die hießen Ananias und Sapphira, und die haben ein Grundstück verkauft und haben das Geld gebracht. Und offensichtlich waren die beiden nicht bloß daran interessiert, dass der Gemeinde geholfen wird, sondern sie wollten dafür auch ein bisschen Anerkennung haben. Und auf die Frage, ob das denn der gesamte Kaufpreis war, haben sie geantwortet, ja, so viel Geld haben wir bekommen. Das hat aber nicht den Tatsachen entsprochen. Sie haben einen Teil für sich behalten. Und als Ananias mit dieser Lüge konfrontiert wird, da sagt Petrus Folgendes zu ihm. Apostelgeschichte 5, 3 und 4. Da sagte Petrus Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Und jetzt wird klar, das Problem ist nicht, dass er was behalten hat für sich, sondern dass er es anders dargestellt hat. Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und du konntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Du warst ja nicht verpflichtet, alles abzugeben. Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und ich habe es jetzt hier unterstrichen, auf was es mir ankommt. Oben wird gesagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Und unten wird gesagt, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Offensichtlich war Petrus auch der Ansicht, dass der Heilige Geist eine göttliche Hypostase ist. Eine göttliche Person. So, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Wie viele Götter haben wir? Einen. Kannst du mir logisch noch folgen? Wenn ja, dann komm bitte nachher zu mir und erklär mir das bitte. Und es gibt so ein paar Einwände, die gegen diese Dreieinigkeit immer wieder vorgebracht werden. Ich habe gestern noch mal so ein paar Quellen gelesen, wo ich echt schmunzeln musste. Also der erste Einwand, den man immer wieder hört, ist, Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Was sagen wir dazu? Ja, stimmt. Dreieinigkeit steht nicht in der Bibel. Dieses Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Das ist ein Kunstwort, was die Kirche erfunden hat. Und das ist nichts Schlimmes. Man hat eine Bezeichnung gesucht für die Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und ich finde es interessant, du kannst, wenn dir jemand diese Frage stellt, wo steht denn Dreieinigkeit in der Bibel und warum glaubst du an Dinge, die nicht in der Bibel stehen, dann kannst du ja mal zurückfragen, er soll dir mal zeigen, wo in der Bibel das Wort Allwissenheit steht. Wo da steht, Gott ist allwissend. Oder wo da steht, Gott ist allgegenwärtig. Wir haben die Bibelstellen gerade eben miteinander angeschaut. Du findest dieses Wort selbst nicht, aber du findest das Konzept. Natürlich ist Gott überall. Das wird in der Bibel eindeutig gelehrt, auch wenn das Wort dafür nicht so drinsteht. So, das ist ein Nicht-Argument. Bloß weil wir das so benennen, ist nichts Schlechtes daran. Aber die Lehre der Dreieinigkeit, die findest du ganz klar. Wir haben das jetzt in der letzten halben Stunde uns angeschaut. Du findest die ganz klar in der Bibel. Dann habe ich gelesen, die Dreieinigkeit wurde im 4. Jahrhundert von der katholischen Kirche erfunden. Ja, das ist so eine Halbwahrheit. Also natürlich ist es richtig, dass im 4. Jahrhundert ein Konzil stattgefunden hat, wo die Kirche sich mit verschiedenen Irrlehren auseinandergesetzt hat. Und die haben gesagt, wir müssen irgendwie uns darauf einigen, was ist die Wahrheit und was ist falsch. Und ich habe das in der ersten Einheit von dieser Serie über das Glaubensbekenntnis gesagt. Dieses Glaubensbekenntnis, oder nicht nur dieses, aber überhaupt Glaubensbekenntnisse, die wurden immer wieder formuliert, um zu trennen zwischen dem, was wirklich wichtig ist und wo wir auf gar keinen Fall irgendwelche Kompromisse machen können, und dem, wo es nicht so wirklich drauf ankommt. Ob man jetzt als Frau eine Glaubensfrucht tragen muss, Pietistenzwiebel, also entsprechende Kopfhaarschmuck oder wie man sich kleiden muss, oder in gewisser Weise sogar die Frage nach der Taufe, da wird es dann schon ein bisschen interessanter. Aber es gibt so ein paar Kernwahrheiten, und jetzt haben sich die Leute dann eben zusammengefunden und haben gesagt, da gibt es Leute, die sagen, dass Jesus nicht Gott ist. Können wir das als Kirche mittragen? Ist das was, wo wir sagen müssen, da scheiden sich die Geister, da ist eine rote Linie, über die wir nicht drüber können, oder können wir sagen, das sind immer noch unsere Geschwister? Und dann hat sich die Kirche zusammengesetzt und hat gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, wir müssen das formulieren, dass das so nicht geht. Und dann haben sie ein Glaubensbekenntnis formuliert, und dieses Glaubensbekenntnis enthielt dann eben auch diesen Satz, in dem Fall mit Jesus oder über die Dreieinigkeit, oder war ja auch ein Prozess über hunderte von Jahren. So, die Behauptung, dass die katholische Kirche das erfunden hat und die evangelische hat es dann übernommen, die ist schon deswegen vollkommen falsch, weil es gab damals nur eine Kirche, und das war das, was wir heute als katholische oder der Vorläufer dessen kennen. So, das ist auch so ein Argument, wo ich sagen muss, Leute, die ein bisschen was von Kirchengeschichte verstehen, die bringen solche Argumente nicht, weil die einfach unsinnig sind. Dann habe ich sogar solche Sachen gelesen wie, ihr kennt vielleicht diesen Taufauftrag Jesu, wo diese trinitarische Formel danach drin ist. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, 19. Dann hat doch tatsächlich jemand geschrieben, ja, das hat die katholische Kirche später hinzugefügt, weil im hebräischen Original von Matthäus war das nicht drin. Und ich hoffe, dass jetzt bei jemand von euch schon der Kronleuchter aufgeht, denn Matthäus wurde im Original nicht auf Hebräisch geschrieben. Also jetzt kann es eigentlich sein, der hat einen Tippfehler gemacht und er wollte eigentlich Griechisch schreiben, aber wir merken dann schon, da versucht man sich manchmal auch den Anstrich von Wissenschaftlichkeit und von was weiß ich was zu geben. Und in Wirklichkeit geht es eigentlich nur darum, dass man irgendwelche Argumente sucht. Und es gibt gar keine Hinweise, dass dieser Vers später hinzugefügt wurde. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ich möchte noch auf einen Vers eingehen, den man in dieser Diskussion auch immer wieder zu hören bekommt. Und das ist Johannes 14, Vers 28. Und das sagt Jesus, der Vater ist größer als ich. Aha! Also können die nicht eins sein. Und ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich habe mir den Vers vorwärts und rückwärts durch den Kopf gehen lassen. Und ich finde schon an dem Vers nichts Verwerfliches, oder ich finde, der spricht an sich nicht gegen die Dreieinigkeit. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Wenn meine Frau und ich jetzt, die wir biblisch gesehen auch auf eine Art und Weise eins sind, nicht so wie die Dreieinigkeit, wie Gott eins ist, aber wenn wir nun sagen, wir sind eins, würde das ausschließen, dass einer von uns beiden größer ist? Und ich meine jetzt nicht körperlich größer, das ist natürlich klar. Aber wäre das jetzt so ein großes Problem, dass wir sagen, wir sind eins und trotzdem ist einer von uns beiden größer? Man muss, also mir geht es jetzt nicht darum, ob das richtig ist, ob Mann oder Frau nun wichtiger, größer, bedeutsamer oder sowas ist. Aber es ist kein Ausschlusskriterium. Wenn Jesus sagt, der Vater ist größer als ich, dann ist es an sich, finde ich, nichts, was der Dreieinigkeit widerspricht. Aber ich finde, man muss schon auch sehen, zu welchem Zeitpunkt Jesus das gesagt hat. Und das war eben, als er als Mensch auf dieser Welt war. Und natürlich war der Vater zu diesem Zeitpunkt größer als er, denn Jesus hat sich seiner Göttlichkeit entäußert. Er hat einen Teil seiner göttlichen Attribute quasi abgelegt. Jesus war, als er als Mensch auf dieser Erde war, nicht mehr allgegenwärtig. Er hat körperliche Begrenzungen angenommen. Er war in gewisser Weise nicht mehr allmächtig. Er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde. Das sind alles Dinge, die nicht zu Gottes Attributen gehören, so wie Jesus sie erlebt hat. So natürlich war Jesus zu der Zeit, als er diesen Ausspruch gemacht hat, niedriger als Gott. Und wir haben erst am Donnerstag bei uns im Hauskreis diesen Abschnitt gelesen, wo Jesus im hohenpriesterlichen Gebet betet und: Vater, gib mir die Herrlichkeit wieder, die ich bei dir hatte, ehe ich auf diese Welt gekommen bin. Könnt ihr gerne mal nachlesen, Johannes 17. Und ich finde, auch dieser Vers ist nichts, wo ich mir jetzt Sorgen mache oder wo ich sage, boah, das ist aber ein wichtiges Argument gegen die Dreieinigkeit. So, wir biegen auf die Zielgerade ein. Was wir aus der Bibel gesehen haben, ist, es gibt Vater, es gibt Sohn und es gibt Heiligen Geist, und jede dieser drei Hypostasen, Personen, wird als Gott bezeichnet oder werden göttliche Attribute zugeschrieben. Und doch gibt es nur einen Gott. Und deswegen hat man ein Wort dafür gesucht, nämlich im Deutschen heißt es Dreieinigkeit, im Englischen heißt es Trinity, kommt von Tri-Unity, zusammengefasst. In jeder Sprache gibt es irgendwie so ein Kunstwort, wo man versucht, dieses Konzept irgendwie auszudrücken. Und jetzt fragst du mich: Wolfgang, verstehst du das, was du hier heute gepredigt hast? Und dann muss ich sagen, klar, ich bin Pastor. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Mir ist das zu hoch. Und deswegen gibt es immer Bilder. Und es gibt ganz, ganz viele Bilder. Und alle haben oder versuchen, so irgendwelche Aspekte dieser Dreieinigkeit uns näher zu bringen. Meine Frau hat kürzlich bei den Abenteurern so eine Einheit gemacht, wo sie das auch wieder versucht hat. Und jedes von diesen Bildern hat so gewisse Punkte, wo man sagen kann, ja, die kann man vielleicht so ein bisschen übertragen, aber jedes dieser Bilder hat unglaubliche Schwächen. Und das liegt einfach am Thema. Du kannst kein Bild finden, was dem irgendwie angemessen ist. So, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Also das zum Beispiel eins, sind eigentlich drei Bilder. Wir haben Eis, wir haben Wasser und wir haben Wasserdampf. So, Gott ist Wasser. Und Wasser kann eben als Wasser, flüssig, fest oder gasförmig auftreten. Und trotzdem ist alles Wasser. Manchen Leuten hilft es. Manche Leute sagen, das ist ja ein Blödsinn, als ob Gott irgendwie verschiedene Aggregatzustände annehmen könnte. Und ja, ich verstehe das. Das Bild hat große Begrenzungen. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht. Wir sind Körper, Seele und Geist. Und Körper, Seele und Geist bilden eine Einheit, nämlich mich. Und jetzt kann ich sagen, ja, ich habe einen Körper, ich habe eine Seele, ich habe einen Geist und trotzdem bin ich einer. Manchen Leuten hilft es. Vielleicht hilft es dir jetzt auch, das ein bisschen besser zu verstehen. Da kann man zum Beispiel fragen, wenn du mit mir sprichst, sprichst du mit meinem Körper? Sprichst du mit meiner Seele? Sprichst du mit meinem Geist? Ich habe auch schon die Frage gehört, darf man zum Heiligen Geist beten? Da haben manche Leute echt Probleme damit. Und ich kann das nachvollziehen, weil in der Bibel findest du kein Beispiel dafür. Aber du hast es heute, wenn du aufgepasst hast, im Gottesdienst auch schon gehört, dass es manche Leute machen. Und ich finde es, ich habe da kein Problem damit. Ist der Heilige Geist Gott? Dankeschön. Der Heilige Geist ist Gott. Darf ich mit dem Heiligen Geist reden? Warum nicht? Also, ich wüsste nicht, warum ich das nicht durfte. Darf ich mit Jesus reden? Habe ich eine Zweieinigkeit? Also, versteht ihr? Ich möchte es jetzt auch nicht runterspielen. Manche Leute haben da echte Probleme damit. Die sagen, oh, in der Bibel gibt es da so verschiedene Konzepte, wo wir aufpassen müssen. Ich habe da kein Problem damit. Und ich habe hier noch was mitgebracht. Könnt ihr das verstehen, was da steht? Ein Rechteck ist dasselbe wie ein Kreis. Und jetzt kommen wir wieder auf die Quantenmechanik. Müsst ihr jetzt schon durch. In der Quantenmechanik gibt es den sogenannten Welle-Teilchen-Dualismus. Ob nun Licht oder ein Elektron, je nachdem, welches Experiment du machst, sieht es manchmal aus wie ein Teilchen und manchmal wie eine Welle. Und wenn du einen Physiker fragst, der da Ahnung davon hat, und du fragst, ist Licht ein Teilchen oder eine Welle, dann sagt er, das kommt drauf an. Und jetzt sage ich dir, ein Rechteck und ein Kreis ist eigentlich dasselbe. Ich habe dir ein Bild dafür mitgebracht. Wir haben links eine Lichtquelle, in der Mitte ein seltsames Objekt, was wir als zweidimensionale Menschen nicht kennen. Es ist ein dreidimensionales Objekt, jenseits unserer Vorstellungskraft. Aber was wir sehen können, ist der Schatten und das ist ein Rechteck. Aber dieses seltsame Objekt da in der Mitte, das kann man auch kippen. Und dann stellen wir fest, dass wir plötzlich von demselben Objekt einen Kreis sehen. Aber weil wir zweidimensional sind, können wir nicht begreifen, was dieses seltsame Ding namens trinitarischer Zylinder sein soll. Und ich habe dann meinen Sohn kontaktiert in England und habe gesagt, Jonathan, du kennst dich doch mit KI aus. Schmeiß doch mal deine KI an und mach mir ein Video, wo das irgendwie gezeigt wird. Und dann sagt er, Papa, dann machen wir doch gleich ein Objekt mit drei Seiten. Und dann hat mein Sohn mir was geschickt und das habe ich dann gleich an Arne weitergegeben und der hat mir das ausgedruckt heute Nacht. Ich sage nicht, das ist die Dreieinigkeit, aber ich zeige euch, was es damit auf sich hat. Eigentlich sollte sich das bewegen, aber es tut's hier vorne leider nicht. Hinten am Computer geht's. Zeigt das nächste Bild. Das ist dieser Körper. Und wenn du den aus verschiedenen Seiten anstrahlst, dann siehst du nicht nur einen Kreis und ein Viereck, sondern du siehst auch noch ein Dreieck. Und wer das mal selber ausprobieren will, der darf das nachher hier mal persönlich in Augenschein nehmen. Vielleicht könnt ihr es euch jetzt schon vorstellen, aber ich finde, wenn man das in der Hand hat, ist es nochmal was anderes. Vielen Dank an Arne für deine rastlose Nacht. So, was will ich damit sagen? Ich will damit nicht sagen, so ist die Dreieinigkeit. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt Dinge, wenn unsere Kapazität zu klein ist, wenn wir eben nur in zwei Dimensionen leben, dann kann ich euch schon sagen, ein Viereck, ein Dreieck und ein Kreis ist alles dasselbe. Das nennt sich, was auch immer das ist, deswegen habe ich es eigentlich mit zwei Sachen gemacht. Wenn ich euch sage, ein Kreis und ein Rechteck ist dasselbe und das nennt sich Zylinder, dann sagt ihr, du kannst mir viel erzählen, aber das verstehe ich nicht. Und ich finde, so ähnlich ist es mit der Dreieinigkeit auch. Du musst es nicht verstehen. Natürlich, wenn du so ein Ding in der Hand hast, dann kannst du das nachvollziehen. Aber wenn du von Gott redest und sagst, wie kann Gott zu sich selber beten? Jesus betet zum Vater, dann Jesus sagt, niemand weiß Tag und Stunde, außer der Vater. So ist Gott jetzt nicht mehr allwissend? Und ihr merkt schon, das wird, also das philosophisch natürlich hochspannend, aber ich bin kein Philosoph und du vermutlich auch nicht. Aber da steige ich aus. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber das muss ich auch nicht. Das Einzige, was ich sollte, ist, die Bibel ernst zu nehmen in ihren Aussagen. Und die Bibel sagt eben, der Vater ist Gott. Der Sohn ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist eine Person. Der Sohn, mit dem haben wir am allerwenigsten Probleme, ist eine Person. Und der Heilige Geist ist eine Person. Was habe ich? Ich habe drei göttliche Personen. Und wie viele Götter? Einen. Und ob ich das verstehe, ob ich das in meinem Gehirn mit irgendwelchen Bildern oder mit solchen seltsamen Körpern irgendwie mir begreiflich machen kann, das mag sein, wie es will. Tatsache ist, dass die Bibel das in meinen Augen jedenfalls vollkommen klar lehrt. Und ich habe euch nur einen Bruchteil von den Bibelstellen heute gezeigt. Und deswegen halte ich an den offenbarten Wahrheiten fest und ob ich die in meinem Hirn zusammenbekomme, das ist nicht relevant. Aber Jesus ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und um das irgendwie griffig zu machen, hat man diesen Begriff erfunden, Dreieinigkeit. Und jetzt können wir dieses Thema für die nächsten 10 Jahre wieder in die Schublade packen und sind hoffentlich glücklich damit. Oder auch nicht. Ich habe immer wieder die Erwartungen hochgeschraubt auf diese eine Predigt, die alle deine Fragen lösen wird. Und ich habe dich jetzt bitter enttäuscht. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir nicht bloß, was die Dreieinigkeit angeht, mit unaufgelösten Gegensätzen leben müssen. Das ist unser Schicksal als Christen. Ja, wir sind Heilige. Und ja, wir sündigen immer noch. Ja, wir haben die Verheißung von Heilung. Und ja, wir erleben immer wieder auch Leid und müssen durch schwierige Zeiten durch. Und es ist immer dieses schon jetzt und noch nicht. Und es bleibt eine Spannung. Und die müssen wir aushalten. Und deswegen kann ich an dem Punkt leider nicht viel weiter helfen. Aber ich bete gern noch mit uns, dass Gott aus dem Ganzen was Gutes macht. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, was uns lehrt. Und so viele Dinge, die sind ganz einfach zu verstehen, weil sie unser menschliches Leben betreffen, weil wir die Anwendung sofort vor Augen haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das aber auch die schwierigsten Sachen sind, weil die uns oft so schwer fallen umzusetzen. Und dann zeigst du uns aber auch ein bisschen was von dem, wer du bist und wie du bist, Herr. Und du bist so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Du existierst jenseits von Raum und Zeit. Du sprengst unsere Dimensionen so vollkommen. Und deswegen wundere ich mich auch nicht darüber, dass ich vieles von dem in mein Hirn nicht wirklich reinbekomme und nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber was ich verstehen kann, Herr, ist, dass du deine Göttlichkeit aufgegeben hast. Herr Jesus, du bist auf diese Welt gekommen und bist Mensch geworden, weil du mich, weil du uns lieb hast und weil du die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen wolltest. Herr, und du hast beschlossen, sogar in mir zu wohnen, Heiliger Geist. Du kommst in mich und bist dauerhaft in mir. Was für eine unglaubliche Wahrheit. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Gemeinschaft suchst und dass Dreieinigkeit auch was mit Gemeinschaft zu tun hat. Du hättest uns nicht unbedingt gebraucht, aber du möchtest mit uns Gemeinschaft haben. Und deswegen möchte ich mein Herz immer wieder neu aufmachen für dich und dir Raum geben in mir und diese Gemeinschaft mit dir suchen, die dir so wichtig ist. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden von uns, wenn wir bereit sind, deine Wege zu gehen, ans Ziel bringen wirst. Danke, Herr, dass du unser guter Vater bist und dass du gute Pläne für jeden von uns hast. Amen.